ARD.
Mir ist sehr bewusst, dass das israelische Militär sehr genau auch überlegt, wo wir hinfahren, was wir auch zu sehen bekommen.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat im Rahmen ihrer Israel-Reise den Gazastreifen besucht, unter strikter Kontrolle der israelischen Armee.
In der Ukraine sind nach russischen Angriffen wieder viele Menschen ohne Heizung, Strom und Wasser.
Die NATO-Staaten besprechen beim Treffen ihrer Verteidigungsminister, wie sie die Arktis besser schützen wollen.
Für die Bundeswehrbrigade in Litauen finden sich offenbar deutlich zu wenig Soldaten.
Und bei den Olympischen Spielen in Italien ist ein ukrainischer Roller disqualifiziert worden, weil er auf seinem Helm die Bilder getöteter Sportler trug. Und die IOC-Präsidentin begründet die Entscheidung unter Tränen.
We have these rules in place to try and be fair.
Wir haben diese Regeln, um zwei Dinge zu tun. Einerseits den Athleten die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, aber sie andererseits auch zu schützen, damit sie nicht zum Werkzeug werden.
Hallo, ich bin Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 12. Februar um 16 Uhr. Wir schauen als erstes seit langem mal wieder in den Gazastreifen. Dort war heute Bundestagspräsidentin Klöckner zu Besuch, als erste deutsche Politikerin seit dem Überfall der Hamas. Der Besuch hat im Rahmen einer dreitägigen Israel-Reise stattgefunden, aber Klöckners Antrittsbesuch und der Abstecher nach Gaza waren nicht unumstritten.
Nein, es war sogar so, dass das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Israel von dem Besuch abgeraten haben, so melden es zumindest Medien.
Warum wollte Klöckner denn trotzdem unbedingt hin?
Sie sagt, um sich einen Eindruck zu verschaffen, einen eigenen Eindruck.
Naja, also bei einem Besuch von einer Stunde in dem Teil von Gaza, der von der israelischen Armee kontrolliert wird, was soll das für ein Eindruck sein?
Ja, embedded political tourism sozusagen.
Sie ist ja in die sogenannte gelbe Zone gefahren. Da leben halt auch kaum noch Palästinenser.
Also unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, berichtet auch über Klöckners Besuch. Er sagt, dass in diesem Gebiet, das sie also eine Stunde lang besichtigt hat, dass die Armee, die israelische Armee, dort seit Beginn der letzten Waffenruhe im Oktober 2025 tausende Häuser zerstört hat und dass es international die Befürchtung gibt, dass Israel diese Zone, diese Hälfte des Gazastreifens, dauerhaft besetzt halten will. Wir hören mal, was er weiter sagt.
Julia Klöckner hingegen sagt, das Gebiet solle nicht dauerhaft besetzt werden. Sie spricht von dem, was sie gesehen hat und was ihr die israelische Armee berichtet hat. Da geht es um Waffenfunde und zerstörte Tunnel in der gelben Zone.
Mir ist sehr bewusst, dass das israelische Militär sehr genau auch überlegt, wo wir hinfahren, was wir auch zu sehen bekommen. Das wird, wie gesagt, geräumt, gesäubert in dieser Region. Man hat natürlich Silhouetten von Städten gesehen, auch zerstörte Häuser. Ein objektives Bild kann man sich sehr schwer machen in so einer Situation. Ich finde es aber richtig und halte es auch für wichtig, dass Israel auch internationale Beobachter reinlässt.
Doch wenn die Bundestagspräsidentin nach Israel kommt, dann ist sie nicht nur Beobachterin. Ihr Besuch ist auch ein Statement und er steht im Zusammenhang mit der politischen Gesamtlage. Vor wenigen Tagen erst hat Israels Regierung beschlossen, im ebenfalls besetzten Westjordanland weitere Fakten zu schaffen und das auszuweiten, was Nichtregierungsorganisationen längst als de facto Annexion bezeichnen.
Was heißt das denn? Was war da im Westjordanland?
Unter anderem hat das israelische Sicherheitskabinett genehmigt, dass jüdische Siedler privat Land kaufen können und dass dann die israelischen Behörden die Bauplanung in manchen Gebieten übernehmen dürfen. Zuvor haben das palästinensische Behörden gemacht. Das ist ganz klar ein Versuch Israels, immer mehr Kontrolle im Westjordanland zu bekommen. Die EU hat das auch schon einen Völkerrechtsverstoß genannt, wenn die Pläne denn so umgesetzt werden. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch schon ziemlich klare Kritik. Wir hören nochmal Jan-Christoph Kitzler dazu.
Auch deshalb kritisiert Adis Achmetovic, der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, gegenüber dem ARD-Studio Tel Aviv, Klöckners Besuch in Gaza.
Das müssen wir scharf kritisieren. Das kritisieren alle Ebenen, sei es national, europäisch und international. Das darf man nicht legitimieren. Und so ein Besuch im Gazastreifen mit der israelischen Armee hilft nicht zur Klarstellung und zur Kritik dieser Vorhaben, sondern gibt dem Ganzen möglicherweise sogar noch die Rückendeckung.
Das weiß doch Klöckner auch, also diese Rolle, die sie da spielt. Wie hat sie denn den Besuch dort erklärt?
Sie hat gesagt, dass sie es als ein begrüßenswertes Signal empfindet, dass Israel zum ersten Mal einer parlamentarischen Beobachterin Zugang zum Gazastreifen ermöglicht hat. Einem Gebiet, in dem, wie Klöckner sagt, man sich nicht sicher bewegen könne. Jan-Christoph Kitzler nochmal, der zitiert sie hier so.
Wenn wir als Freunde Israels kommen und es auch sind und wir sind in einer besonderen Beziehung als Deutschland zu Israel, dann schließt das nicht einen eigenen Blick aus. Und um einen eigenen Blick zu bekommen, ist es schon auch notwendig, dahin zu schauen, wo vielleicht zuerst auch Israel selbst nicht wollte, dass wir hinschauen. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass Israel dann auch bereit war, dass wir uns einen Teil des Bildes machen konnten. Das ist kein Gesamtbild, das ist auch klar.
Also sie sieht schon die Problematik ihres Besuchs, ne?
Ja, aber eben auch nur, wie ich finde, bis zu einem bestimmten Grad. Wir hören noch mal Kitzler.
Kritiker sagen, zu einem Gesamtbild hätten unbedingt auch Treffen mit der palästinensischen Seite gehört. Noch einmal Adis Ahmetovic von der SPD im Deutschen Bundestag.
Wenn man sich den gesamten Programmablauf anguckt, der Bundestagspräsidentin, hat sie aber bei allen Programmpunkten kein einziges Gespräch mit einer hohen Repräsentanz der Palästinenserinnen und Palästinenser. Kein Besuch in der Westbank, kein Besuch in Ost-Jerusalem und beim geplanten Besuch in Gaza hört sie sich auch keine einzige palästinensische Stimme an. Und das ist etwas, das nur schwer zu vermitteln ist.
Also für mich ist das nicht nur schwer zu vermitteln, sondern eben auch ein Statement.
Jedenfalls Klöckner hat auch selber gesagt, sie komme zurück mit vielen Fragezeichen von ihrem Besuch, auch was die friedliche Koexistenz im Nahen Osten angeht. Wie gesagt, es gibt einige Kritik an dem Besuch. Von der Partei Die Linke heißt es, Deutschland sei einer der größten Waffenlieferanten Israels und trage auch deshalb besondere Verantwortung.
Stichwort Waffenlieferung. Als ich vorhin die Nachrichten präsentiert habe, gab es eine Meldung, dass ein Palästinenser, der im Gazastreifen lebt, mit seiner Verfassungsbeschwerde gegen diese Rüstungslieferungen gescheitert ist. Was hast du da für Einzelheiten dazu?
Das war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, genau. Der Mann hatte vor fast 2 Jahren bei einem israelischen Luftangriff seine Frau und seine Tochter verloren. 9 Monate später kamen dann sein Vater und 3 seiner Brüder ums Leben, ebenfalls bei einem israelischen Angriff. Und er hatte geklagt, weil das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Genehmigung für Waffen erteilt.
Wie war die Begründung des Bundesverfassungsgerichts, die Klage jetzt abzuweisen?
Die Beschwerde sei unzulässig, hieß es. Es würde sich zwar aus dem Grundgesetz der Auftrag an den deutschen Staat ergeben, das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechte zu schützen. Und das könnte in bestimmten Fällen auch verpflichten, im Ausland lebende Menschen zu schützen. Aber wie genau die staatlichen Organe diesen allgemeinen Schutzauftrag erfüllen oder auslegen, das würden diese eigenverantwortlich entscheiden. Das Grundgesetz gebe der Bundesregierung da einen weit bemessenen Spielraum, hieß es.
Das war ja nicht das erste Urteil in dem Fall.
Nein, es gab vorher schon 2 andere Entscheidungen. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main und der Hessische Verwaltungsgerichtshof. Die hatten erklärt, dem Mann fehle die Klagebefugnis, denn er könne gar nicht geltend machen, dass er in eigenen Rechten verletzt wurde.
Okay. Konstanze, dann lass uns jetzt mal zur Ukraine schwenken, beziehungsweise erstmal nach Italien zu den Olympischen Winterspielen. Es war ja schon in den vergangenen Tagen Thema. Der ukrainische Rennrodler Wladislav Heraskevich ist beim Skeleton-Wettbewerb disqualifiziert worden, weil er einen Helm tragen wollte, der voller Bilder von Sportkollegen ist, die im Krieg getötet wurden.
Ja, und wir haben es eingangs ja schon gehört. IOC-Chefin Kirsty Coventry klang sichtlich bewegt und sie sagte auch, jeder verstehe die Intention hinter dieser Aktion. Sie hat nun erreicht, dass Heraskevich seine Akkreditierung für die Spiele behalten darf. Er kann also im olympischen Dorf bleiben, auch wenn er nicht mehr an Wettkämpfen teilnimmt.
Wie findet das dann die Ukraine?
Empörend. Außenminister Sibiya hat auf Ex von einem Moment der Schande geschrieben und dass das Internationale Olympische Komitee nicht den ukrainischen Athleten gesperrt habe, sondern seinen eigenen Ruf. Und Präsident Zelensky hat auch auf Ex gepostet: Wir sind stolz auf Wladislav und darauf, was er getan hat. Mut zu haben ist mehr wert als jede Medaille.
Das IOC hat ja die Regel 50 der Olympischen Charta angeführt.
Ja, die besagt, dass bei allen Wettkämpfen und in allen olympischen Einrichtungen politische oder religiöse Propaganda verboten sind.
Aber ich sage jetzt mal, das wird auch eher situativ beurteilt, oder? Ich meine, der israelische Sportler Jared Firestone hat bei der Eröffnungsfeier eine Kippa getragen, auf der die Namen der Opfer des Attentats von 1972 standen, also des Anschlags auf die Olympischen Spiele in München. Der durfte das.
Ja, das IOC hat das folgendermaßen begründet. Das Gedenken an die 11 Opfer von 1972, das sei Teil der eigenen olympischen Geschichte. Und da die Tat während der Spiele gegen Sportler verübt wurde, gilt die Ehrung durch Firestone als interner Akt des Gedenkens innerhalb der olympischen Familie und nicht als externe politische Botschaft.
Ja, okay, aber viele der Personen auf dem Helm waren ja auch ehemalige Leistungssportler und Olympiakandidaten. So ganz erschließt sich mir das noch nicht.
Und das ist ja nicht das einzige Beispiel. Die Olympischen Spiele sind natürlich auch politisch. Denk an die gegenseitigen Boykotts während des Kalten Kriegs. Und ja, man will nicht, dass einzelne Sportler politische Botschaften transportieren. Das ist klar, aber es ist schon schief, wenn man hier Namen erlaubt und dort keine Bilder. In der Ukraine selbst, also bei den Menschen, da hat die Helmgeschichte noch eine ganz andere Dimension. Es geht am Ende nicht nur um die eigenen Sportler, sondern auch die aus Russland. Und das erzählt uns jetzt unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
Irina Protz hält ihre Bilder in die Kamera. Normalerweise zeichnet die Künstlerin Naturlandschaften. Doch eines ihrer Werke ist nun zum Zentrum eines olympischen Skandals geworden. Der Helm des ukrainischen Skeletonfahrers Wladyslaw Heraskevich. Den Sportler kennt Irina Protz schon seit Kindertagen. In der Ukraine gibt es mehr als 100 Sportler, die durch den Krieg, durch russische Kugeln getötet wurden. Ich denke, dass wir die Welt daran erinnern müssen, denn die Welt wird von Tag zu Tag apathischer. Mit dem grauen Helm unter den Arm geklemmt war der 27 Jahre alte Heraskevich bereits in den vergangenen Tagen vor die Presse getreten. Vornehmlich ging es um die Frage, ob die Bilder von Russland getöteten Athleten eine politische Botschaft darstellen. Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer aber geht es um mehr. Sie kritisieren die langsame Rückkehr russischer Sportler in die internationale Sportwelt, so wie bereits im Januar der ukrainische Minister für Sport und Jugend, Matvej Bitny. Man muss anerkennen, dass die Russen über lange Zeit sehr bewusst daran gearbeitet haben, ihren Einfluss in internationalen Sportorganisationen auszubauen. Die Zahl ihrer Vertreter in Vorständen, Exekutivkomitees und internationalen Sportverbänden ist leider deutlich größer als die Präsenz von Ukrainern. Das macht sich bemerkbar. Ein Beispiel ist der internationale Judo-Verband, der kürzlich eine kontroverse Entscheidung getroffen hat, russische und belarussische Athleten wieder unter ihrer eigenen Flagge zuzulassen. Bei den Olympischen Spielen treten russische Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge an. Skeletonfahrer Heraskevich aber spricht von Heuchelei und fühlt sich ungerecht behandelt. Wir haben hier gestern Arkadi Dvorkovich, Präsident des Weltschachverbands FIDE, in einem Sowjetpullover gesehen. Das ist eine Schande. Wenn wir über Frieden und olympische Werte sprechen, dann sollten wir auch darüber sprechen. Das sollte nicht passieren.
Weit weg vom Sport geht in der Ukraine der russische Angriffskrieg ungebremst weiter.
Ja, nach Angriffen mit Raketen und Drohnen sind in der Hauptstadt Kiew wieder hunderte Wohnungen ohne Heizung. Und in Odessa am Schwarzen Meer sind etwa 300.000 Menschen ohne Strom und Wasser.
Wie steht's denn um die von den USA vermittelten Verhandlungen?
Gute Frage. Die sollten ja laut Ukraine in der kommenden Woche weitergehen, in Miami oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die Ukraine habe auch sofort zugesagt, hat Präsident Zelensky gesagt, aber Russland würde wohl zögern. Und ja, Kreml-Sprecher Peskow, der hat bislang nur gesagt, es sei eine weitere Verhandlungsrunde bald zu erwarten.
In Brüssel treffen sich heute die NATO-Länder, also die Verteidigungsminister der Länder und der nicht ganz unwichtige Pete Hegseth aus den USA schwänzt demonstrativ.
Na, er hat einen Vertreter geschickt, den politischen Direktor des Pentagon, also des Verteidigungsministeriums, Colby. Und der hat gleich zum Auftakt des Treffens gesagt, die NATO müsse mehr Partnerschaft sein statt Abhängigkeit und das sei auch ihr ursprünglicher Zweck.
Die Europäer werden von ihm ja gelobt dafür, dass sie nun mehr oder weniger die Führung für die Verteidigung ihres Kontinents übernehmen, also der konventionellen Verteidigung, atomar nicht eben. Worum geht's denn in Brüssel?
Und da geht's um die Ukraine und um Russland und vor allem auch um die Pläne der NATO, mehr Präsenz in der Arktis zu zeigen, die als strategisch wichtig angesehen wird. Das wissen wir ja seit dem großen Interesse von Donald Trump.
Arctic Sentry, also Wächter der Arktis heißt die neue Mission. Darüber ist ja noch nicht so viel bekannt.
Sie ist quasi die Schwester der anderen NATO-Missionen, auch die namentliche Schwester. Baltic Sentry zum Schutz der Ostsee und Eastern Sentry zum Schutz der NATO-Ostflanke.
Es wird wohl erst nach unserem Redaktionsschluss ein Statement von Bundesverteidigungsminister Pistorius zu der Mission geben. Aber was wissen wir denn bisher über die deutsche Beteiligung?
Deutschland stellt 4 Eurofighter-Kampfjets und Flugzeuge zur Luftbetankung. Und dann sollen noch ein Seefernaufklärungsflugzeug, mehrere U-Boote und Fregatten dazukommen.
Apropos Ostflanke, da stellt die Bundeswehr ja eine Brigade in Litauen und da gibt es offenbar Probleme.
Diese Brigade, die soll bis 2027 stehen. Und zwar das Panzergrenadierbataillon 122 und das Panzerbataillon 203. Die sollen jetzt in den kommenden Monaten aufgestellt und dann nach Litauen verlegt werden. Und der Spiegel meldet nun, dass es viel zu wenige Soldaten bisher gibt.
Das ist ja nicht so gut.
Also für die Führung, die Stäbe, Offiziere und höhere Dienstgrade, da haben sich wohl genug Freiwillige gemeldet. Aber bei der Truppe, den Mannschaften, da fehlen wohl richtig viele Soldaten. 180 Panzergrenadiere haben sich gemeldet, 640 sollen es sein. Und bei Artillerieaufklärern und Pionieren sind es wohl nur 10% der nötigen Soldaten.
Wie will denn die Bundeswehr dagegen steuern?
Sie will ihr Anwerbeprogramm noch mal richtig hochfahren, heißt es. Auch mit Tagesausflügen nach Litauen, um sich beispielsweise schon mal die Kasernen anzugucken. Und es ist wohl auch in der Überlegung, die sogenannte Mindeststehzeit von 2 Jahren auf 1 Jahr zu reduzieren. Den Soldaten wurde ja der Einsatz schon total schmackhaft gemacht mit finanziellen Zulagen und Jobsuchehilfe für Ehepartner, die mitkommen, und Schulen für die Kinder. Aber es hat wohl nichts genutzt. Der Drang, die Ostflanke zu sichern, hält sich in Grenzen. Und als Ultima Ratio quasi wird überlegt, nun die Freiwilligkeit in eine Pflicht umzuwandeln. Für Minister Pistorius und Bundeswehr-Generalinspekteur Breuer wäre das laut Spiegel ein echter Dämpfer. Denn die hatten immer gesagt, es würden sich definitiv genug Freiwillige finden.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.